Mindset ist so das mit das Erste, obwohl es auch was man erleben muss dann mit der Zeit. Ne? Da kannst viele sagen, auf was man sich vorbereiten muss, aber das ist immer dann was anderes, wenn es wirklich passiert. Das ist auch wiederum Teil der Wahrheit. Es gibt keine Idee, die so endet, eher sie so endet, wie sie startet, sag ich mal so. Das ist auf jeden Fall was ich immer wieder versuche mit zu verinnerlichen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Timon Vorhoff hier am Mikro und wir tauchen hier diesen Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen alle zwei Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in die Geschichten, die meine GesprächspartnerInnen außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben. Ich spreche dabei häufig mit Gründerinnen und Gründern sowie auch Abenteurer und Abenteurerinnen und freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Denn diesmal ist zu Gast Konstantin, auch genannt Tino Schmutzler. Er hat die Berlin Startup School gegründet, wo er entsprechend angehende Gründer und Gründerinnen begleitet auf ihrem Weg zur Gründung. Und natürlich haben wir viel über seine eigene Gründung gesprochen, aber in der zweiten Hälfte auch viel darüber, was er bei dieser Begleitung eben, dieser Anfangsphase in der Berlin Startup School auch mitgelernt hat und was er für Tipps hat für Menschen, die auch eben in dieser Anfangsphase gerade stecken oder mit dem Gedanken spielen, bald in diese Phase einzutreten. Vielleicht habt ihr es im Intro gerade auch schon gehört, an der Stelle ein ganz kurzes Sorry auch von meiner Seite. Irgendwas hat mit den Mikrofoneinstellungen nicht bei der Aufnahme gestimmt. Leider habe ich das erst im Schnitt jetzt wahrgenommen. Während der Aufnahme klang alles immer noch top. Falls da irgendjemand weiß, wie man das wieder rauskriegt, die Übersteuerung des Mikros, dann, vielleicht heißt es auch anders, ich weiß nicht, dann gerne bei mir melden. Dann tausche ich die Datei nochmal aus. Man kann aber trotzdem zuhören. Es ist nur nicht allerfeinste Studioqualität. Deswegen an der Stelle dafür einmal ganz kurz sorry. Achtet einen Tacken mehr noch auf den Inhalt bei dieser Folge. Jetzt noch eine kleine Mini-Bitte. Wenn dir der Podcast gefällt und er dir ab und zu Mehrwert bietet, dann einmal dem Podcast hier kurz folgen bei Spotify oder wo du gerade reinhörst, denn das hilft dem Podcast hier tatsächlich am meisten, um auch zukünftig spannende Gäste ans Mikro zu bekommen und dir weiterhin die spannenden Einblicke aus den Anfängen großer und kleiner Unternehmungen geben zu können. Der kleine Klick hilft viel und würde mir auch viel bedeuten. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch. Ja, hallo Tino, schön, dass du da bist. Darf ich Tino sagen?
Sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf.
Konstantin Schmutzler heißt du.
Korrekt.
Ich darf dich Tino nennen, wunderbar. Du hast die Berlin Startup School gegründet und das finde ich super spannend, auch mal jemanden dabei zu haben. Das ist ja jetzt natürlich einmal auf der einen Seite eine Gründung, aber auf der anderen Seite auch noch eine Gründung in dem Feld. Wir helfen anderen, ihre Ideen auch auf die Straße zu kriegen und da hast du natürlich auch noch sicherlich, obwohl ihr natürlich auch viel mit Coaches arbeitet, du jetzt nicht der Einzige bist, der die ganzen Startups berät und denen sagt, wie der Hase läuft, vielleicht aber trotzdem was zu erzählen, vor allem so für diese Anfangsphase, weil da seid ihr ja dann auch oft mit drin. Vielleicht mal einmal so ein bisschen zu dir, bevor wir dann so in deine Gründung und auch so, was ist eigentlich wichtig am Anfang, was kann da helfen, wenn ich eine Idee habe und ins Tun kommen möchte und starten möchte, damit ich nicht stolper und so weiter. Ich habe gesehen, wenn man mal bei LinkedIn bei dir reinguckt, ein bisschen scrollt, dann hast du so im Bereich Kommunikation angefangen, viele verschiedene Sachen gemacht, durchgegangen von Moderation und PR. Von daher da so ein bisschen die Frage dann zu Beginn, wie hast du zu dem Thema Startup gefunden? Wie bist du da in die Richtung gekommen, dass du dann auch tatsächlich auch nochmal in dem Bereich Entrepreneurship ein Studium, dich für ein Studium entschieden hast und dann später die Berlin Startup School auch gegründet hast? Also wo bist du abgebogen von der Kommunikation?
Wo bin ich falsch abgebogen?
Dass es in Richtung Startup gegangen ist.
Du hast witzigerweise erstmal erwähnt, dass auf LinkedIn man so weit runterscrollen kann. Ja, ich habe auch Gefühl, da ist schon ziemlich viel drin. Das ist dem geschuldet, dass meine Mutter damals mir gesagt hat, Tino, in den Ferien machst du mal Praktika und probierst ganz viele Sachen aus. Und ich habe wirklich alles gemacht, so von Steuerberatungsbüro. Das war wow, das war echt sehr interessant. Belassen wir es mal bei den zwei Wörtern, sehr und interessant. Ja. Bis hin zu Architekturbüro, Klinik etc. Das war so mehr oder weniger Ausschlussverfahren für mich. Da musste ich so, irgendwas mit Kommunikation wird's. Dann habe ich so als Journalist angefangen, viel Fußball, viel Sport, in Wien studiert. Und irgendwann war aber klar, das ist dann doch vielleicht zu nischig, in Anführungszeichen. Also es ist schon zu festlegend da auf Sport. Da dachte ich mir so, Kommunikation an sich, Marketing ist spannend. Da bin ich bei Serviceplaner Marketing Agentur gelandet, 3 Jahre in München, auch da, wo ich eigentlich herkomme. Und hatte da echt tolle Jahre, wahnsinnig lehrreiche Jahre. Interessanterweise würde ich auch insgesamt sagen, dass das für jeden, der nicht so richtig vielleicht weiß, was er tun soll, eine lehrreiche Zeit sein kann, weil man da alles macht. Man arbeitet unter Druck, man arbeitet in verschiedenen Abteilungen normalerweise, man hat mit ganz vielen verschiedenen Facetten zu tun des Managements. Und ja, irgendwann war diese Zeit vorbei und ich hatte wahnsinnig viele Ideen und einen Master wollte ich schon noch machen und dachte mir so, ich habe gleichzeitig Lust, nach Berlin zu gehen, so die Startup-Stadt schlechthin. Mhm. Und für mich war aber erstmal diese Annäherung zu Gründertum wichtig und nicht gleich in dieses kalte Wasser zu springen. Fun Fact, ich bin da gar nicht so ins kalte Wasser gesprungen, sondern eher auf die sichere Seite gegangen. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt studiere, dann kann es doch naheliegend, dass man da irgendwie Ideen ausprobiert und damit arbeitet und dann im Endeffekt auch noch einen Master hat zur Sicherheit. Also wenn alles schief geht, habe ich zumindest mal einen Master, voll gut. Genau, und wie sich für mich dann
auch, ja? Also oft ist natürlich auch so ein Klassiker so, dass Leute im Studium gründen. Manchmal, wenn sie irgendwas nebenbei machen aus dem Hobby oder wie auch immer, man hat einfach die Zeit, sich da irgendwie auch reinzufuchsen. Manchmal ist es aber auch so, dass es wirklich Studienprojekte gibt, wo dann die Studierenden wirklich ein Business Case mal aufbauen sollen und so weiter. Das ist natürlich dann eher sowas oft an der WHU in Fallander oder so klassisch. Wäre jetzt mal die Frage so in die Richtung, wenn das Studium schon Entrepreneurship ist, gab es ja sicherlich vielleicht auch solche Übungen, dass man mal selber irgendwie sich ein Businessmodell ausdenkt und so weiter und so fort. War es dann für dich die Entscheidung fürs Entrepreneurship-Studium auch schon in die Richtung, okay, ich kann mir gut vorstellen, einfach übers Studium mit quasi ein bisschen Mentorship und auch theoretischem Input darüber dann sozusagen was zu gründen? Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich weiß, dass ich was gründen will. Oder was eher so, ich will noch mal ein bisschen mehr in das Thema eintauchen, bevor ich dann wirklich eintauche und dann was gründe. Vielleicht merke ich aber auch, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich gründe doch nichts.
Genau so war es. Also ich dachte mir so, ich habe schon ein paar Ideen und mir haben die Möglichkeiten gefehlt, sinnvoll, die irgendwie auszuprobieren, irgendwie auch mich zu trauen. Und dann dachte ich, mit dem Studium wird es schon werden. Da haben wir auch Business Cases gemacht. Mhm. Aber witzigerweise hatte ich da eher das Gefühl, dass dann reiner Entrepreneurship-Studiengang, relativ jung auch noch. Und da war eher so der Eindruck, da sind alle so, das ist so das neue BWL, ja. Also die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann gehen sie dahin. Also so richtig dieser Gründerspirit kam jetzt weder vom Studium rüber, noch von den Leuten, die da waren. Und da muss ich mir jetzt selber gar nicht ausschließen. Ja, ich war ja selber unsicher und wusste nicht so wirklich, was ich da machen soll und wie es geht. Und es gab eher dann so einzelne Personen, GastprofessorInnen, die dann, sag ich, der ausschlaggebende Punkt waren, wie man sich Ideen und dem ganzen Testen mal annähert. Weil eine Idee quasi, die wir da als Cases mal betreut haben, ist es tatsächlich nicht geworden, sondern es ist tatsächlich, die School ist dem Umstand geschuldet, dass es vor 6 Jahren, inzwischen 5 Jahren, in Berlin für Frühphasengründer eigentlich gar nichts gab. Mhm. Also Berlin als die Stadt so schlechthin, aber da springt man wirklich als Frühphasengründer ins kalte Wasser. Man hatte nicht die Möglichkeit, so mal von Tür zu Tür zu klingeln. Es war eher, oder ist es bis heute noch eine Stadt, in der viel Kapital ist und dementsprechend für mehr erfahrene Gründer oder vielleicht auch Menschen, die schon lange berufstätig waren und dann wahnsinnig überzeugt von sich selbst und von ihren Ideen sind, dann einfach ein tolles Pflaster ist. Wobei, und das muss man ehrlicherweise sagen, in den letzten 5 Jahren hat sich so viel getan, dass in der Frühphase, am Beispiel Berlin, auch inzwischen Nordrhein-Westfalen, München sowieso, immer mehr Städte deutschlandweit, die Infrastruktur für frühphasige Gründungen existiert durch Inkubatoren, Acceleratoren, Coaching, Mentoring, auch ohne dafür Geld auszugeben. Und da das damals nicht existiert hat, habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn ich mal Leute zusammenbringe, die vielleicht so ein ähnliches Problem haben wie ich, die sich nicht trauen, ja, in das kalte Wasser sogar so dahingehend zu springen und sich mal auszutauschen. Und so hat es an der Uni dann angefangen.
Inwiefern hat dir das Studium dann zum Thema Entrepreneurship geholfen? Einfach nur, um den theoretischen Background zu haben? Also würdest du rückblickend jetzt sagen, das hat sich auch gelohnt oder das brauchen wir vielleicht auch gar nicht?
Die Frage ist schwieriger zu beantworten, als man denkt. Aus dem einzigen Grund, weil ich würde sagen, inhaltlich gab es ganz wenige Facetten nur, die mir weitergeholfen haben. Vor allem Tools, Thema Tools, Automatisierung. Ich hatte einen Gastprofessor, der war wahnsinnig gut, der hat es auch in der Praxis angewandt. Alle anderen, die einfach nur theoretisch unterwegs waren, da hat man auch dann gar nichts mitgenommen. Es ist so hart, es klingt, aber die reine Theorie, von der kann man nichts lernen. Und wenn die Leute dann auch nicht mal selber Sachen ausprobiert haben, dann kommt aus meiner Erfahrung wenig rum. Es hat sich für mich deswegen schon gelohnt, weil die Uni mir damals einen großen Raum zur Verfügung gestellt hat, in dem ich sogar diese Sachen tun konnte, obwohl es ja vielleicht sogar eine indirekte Konkurrenz zu diesem Studiengang hätte werden können. Aber die waren da super offen, die haben sich gefreut, dass das dann bespielt wird. Und ja, wir hatten das Glück, dass da zum Ende des Studiums sogar 100 Leute da waren, die ja sich da interessiert haben, sich mit anderen auszutauschen, über Entrepreneurship zu sprechen, über Ideen zu sprechen. Und unterm Strich würde ich den Leuten empfehlen, nicht nur Entrepreneurship als solches zu studieren, sondern wenn sie sich entscheiden, etwas zu studieren, vielleicht in Richtung tatsächlich dann BWL zu gehen, ja, VWL, was weiß ich, Jura oder wie auch immer, also dann vielleicht etwas generischer zu werden und dann sich die Schwerpunkte im Gründertum zu suchen, ja, als Wahlfach oder so. Also als reines Studiums halte ich ehrlicherweise unabhängig von der Uni oder ob es ich jetzt gemacht habe oder nicht, wenig.
Ja, aber eine gute, sinnvolle Ergänzung zu haben.
Ergänzung auf jeden Fall. Ja. Ja, das auf jeden Fall.
Und du hast gerade schon so angesprochen, gab dann auch die Möglichkeit, da so einen Raum zu nutzen. Was waren dann letztendlich so die ersten Schritte für die Berlin Startup School? Du hast gerade schon mal gesagt, so warum du das Ganze dir gedacht hast, dass das sinnvoll ist und dass da ein Bedarf dafür da ist, weil es eben in Berlin noch nicht für diese allerkleinsten Ideen, die es vielleicht gibt, die irgendwo keimen, nicht die entsprechenden Gießkannen und auch die richtigen Behälter mit der richtigen Erde gibt. Wieso hast du dann das als deine Mission gesehen, dass du gesagt hast, okay, da bin ich jetzt auch der Richtige für und das nehme ich jetzt mal an mich, dieses Thema hier voranzutreiben und das entstehen zu lassen?
2017, als ich angefangen habe zu studieren, glaube ich, hat so Instagram auch echt so einen Zenit erreicht gehabt, so 2017, 18, sowas. Zumindest hat sich für mich so angefühlt und ich dachte so, das wäre schon cool, da auch nochmal irgendwie mal für sich selbst so was auszuprobieren. Vielleicht ist es so mein Mitteilungsdrang. Ich weiß auch nicht, wieso ich mich jetzt unbedingt dazu berufen gefühlt habe, damit anzufangen. Aber ich habe dann einfach damals ein Instagram-Profil erstellt. Das hieß Startup Heinz. Ja, ich wollte ein Pseudonym erschaffen, eine Figur, die so dieses Minimalwissen oder das Coolste, was wir da so gelernt haben, mit den Leuten teilt. Weil es gefühlt zu wenig Informationen da draußen gab. Und es war jetzt nicht viel Hexenwerk, was wir da gelernt haben. Und so habe ich mit dem Pseudonym quasi angefangen, da so diese Inhalte einfach wiederzugeben. Und ein Kommilitone von mir, der hat das Gleiche gemacht der kam aus dem Iran und hat das Gleiche gemacht für die iranische Community. Ja, weil da ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, ne? Und ich hatte eher so international gedacht, es war ein internationaler Studiengang, deswegen auch so plakativ Heinz, Startup Heinz, ne, ist so etwas, wo man vielleicht
Heinz
so direkt
wie der Ketchup,
Heinz wie Heinz, oder? Wie Ketchup, genau. So, also okay. Bloß nicht immer an Ketchup zu denken, aber so ein klassischer alter deutscher Name, sag ich jetzt mal, so ein bisschen so schmunzeln, ja. Ja, genau. So ein bisschen schmunzelnd halt. Und dann haben wir gesagt, hey, wieso machen wir das nicht eigentlich zusammen? Und so haben wir dann zusammen auch angefangen, also wir sind beide sozusagen da dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Über Social Media haben wir angefangen, haben uns dann zusammengetan, um dann zu sagen, können wir nicht aus dem bisschen, was wir jetzt hier gelernt haben, in Anführungszeichen, doch mal den Leuten was weitergeben, weil...
Zum Beispiel, was waren so Aha-Momente? Ist das noch präsent, oder?
Dass man ins Handelsregister einfach reinschauen kann und sehen kann, wie es der Company so geht, wenn man weiß, wie man die Zahlen liest. Das war natürlich besonders für Leute interessant, die selber als Werkstudenten irgendwo gearbeitet haben oder die sich vielleicht von dieser Company lösen wollten. Das war also etwas, das der Zielgruppe, mit der wir zu tun hatten, auch entsprochen hat. Und wo wir dann angefangen haben, ihnen zu erzählen, hey, du kannst mal nachschauen, wie es deiner Company eigentlich geht. Das war immer ein spannender Aha-Moment, weil die Leute dann sofort dann gesagt haben, ach krass, und ich verdiene da so wenig und meine Gehaltsverhandlung hat schon wieder nicht kein positives Ergebnis gehabt. Das war ein sehr, sehr einfacher Aha-Moment und dann ging es los mit Canva und Co. Also das kannte damals noch keiner. Ja, also wir haben denen gesagt, hey, ihr müsst keine Designer mehr sein, um einen Social-Media-Post abzusetzen. Ihr könnt es da machen. Also wir haben, glaube ich, relativ früh diese ganzen Tools da auch mitgenommen und das fanden die Leute richtig cool. Also die haben dann gesagt, wie krass, so ich kann da echt das jetzt selber machen. Und ich glaube, so das Thema Tools und Sachen, wie es uns sich erleichtern kann, das hat uns damals viel getragen und gab dementsprechend dann auch viele Aha-Momente in alle möglichen Richtungen.
Mhm. Okay, wo kam der Moment, wo ihr dann vom Instagram-Profil wirklich eine Company dann selber auch geworden seid? Weil vorher ist natürlich noch ein Instagram-Kanal, ihr habt dann viel informiert. ihr habt natürlich dann auch viel selber euch noch angeeignet und euch natürlich selber dafür neue Sachen angelernt und angeguckt und um das natürlich auch weiterzugeben. Gab es irgendwann dann so viel Follower, dass ihr gesagt habt, okay, da könnten wir jetzt auch irgendwie was draufbauen sozusagen?
Es war der Punkt, dass die Uni, wie gesagt, diesen Raum hatte, der hieß auch Startup Lab, aber ehrlicherweise ist da gar nichts mit Startup gewesen, sondern gar nichts gewesen. Und dann war so, hey, mach doch da mal was. Und dann haben wir gesagt, ja, hey, das wäre doch mal cool, wir laden jetzt mal die Leute einfach nur zu einem Netzwerktreffen ein. Und dann haben wir verstanden, was für Probleme die Leute haben, haben dann mal auch Speaker eingeladen von ganz, ganz jungen Startups, die mal an der Uni auch waren, um da so ein bisschen Insights zu bekommen. Und interessanterweise kamen da immer mehr Leute. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, lass doch mal irgendwie ich weiß gar nicht, war das 4 Wochen, 6 Wochen Programm machen, so einmal die Woche. Jeder kann kommen, ob er will oder nicht. Und ja, da saßen dann, weiß nicht, regelmäßig zwischen 20 und 30 Leute da ungefähr. Und dann haben wir gedacht, jetzt bauen wir es nochmal ein bisschen aus. Jetzt werden wir, also wir waren ja noch keine Company damals, ne? Haben es einmal for free gemacht, so einfach die Leute eingeladen.
Veranstaltungen.
Genau, einfach Veranstaltungsreihe, richtig, genau. Und haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir es nochmal größer und haben dann ein größeres Programm gemacht, haben dann auch wirklich dann auch da nochmal Speaker eingeladen, weil ja, ehrlicherweise wir gar keine Credibility hatten, wie man so schön sagt. Ne? Also die Leute, die Frage kam interessanterweise nie, vielleicht einmal, also interessanterweise.
Was habt ihr denn gegründet?
Ja, wieso macht ihr das? Aber das Spannende war, die ganzen Aha-Momente, so von denen ich gesprochen habe, die haben so ausgereicht, dass das dann auch gar nicht hinterfragt worden ist. Aber trotzdem haben wir dann einen Speaker eingeladen und uns dann gesagt, hey, lass mal gucken, ob man so Ideenentwicklung machen kann. Und ja, am Ende waren dann bei dem Demo Day 100 Leute da und das war wahnsinnig toll, tolles Erlebnis. Und mein Damen,
ganz kurz nochmal, die Veranstaltungsreihe, die war dann auch noch einfach kostenlos, das war einfach,
die war for free, genau.
Den Raum, den haben wir auch kostenlos, genau. Und der Speaker, den haben wir auch quasi kostenlos gewinnen können. Wir machen einfach Win-Win für alle, Mehrwert, und wollen einfach mal ein paar Leute zusammenbringen und mal gucken, was daraus wird. Okay.
Korrekt. Es hieß damals, der erste Name war auch International Entrepreneurship Academy. Sehr, sehr lang. Und irgendwann war das so klar, okay, das wird's jetzt nicht mehr. Dann haben wir bei der Startup School das Ganze benannt, und nach dem zweiten Batch oder schon im zweiten Batch hat dann mein damaliger Mitgründer in dem Sinne, sofern man das halt nennen kann, hat dann gesagt, so nee, er möchte lieber was anderes machen. Für mich war das aber dann eher so, ah, ich finde es eigentlich so cool, mit dem Abschluss des Studiums würde ich das schon jetzt professionalisieren gerne. Und Ich glaube, dass das Glück, das ich hatte, ist, die richtigen Leute kennenzulernen. Und dann ist eine gemeinnützige GmbH geworden.
Ja. Okay. Und das war ja auch glücklich, dass du, also Zufall und
ja, Glück, also
dass du
die Leute interessant, hast, also
oder war das schon
ja
so strategisch, dass du geguckt hast, okay, ich brauche jetzt noch, weiß nicht, jemanden.
Mein Problem war, dass ich wusste, alleine so ohne Connections und so traue ich mich das ehrlicherweise nicht. Also es war so ein bisschen erst nicht getraut, aber dann immer wieder den nächsten Step gemacht und immer, also trotz vielleicht nicht gänzlich ins kalte Wasser gesprungen, so von A bis Z, aber unbewusst, strategisch immer wieder den nächsten Schritt gemacht und dann trotzdem ins kalte Wasser gesprungen, ne? Und dann wieder ausprobiert, wie es gegangen ist und dann wieder den nächsten Schritt. Und genauso war das da. Ich bin auf wahnsinnig viele Events gegangen und wir haben auch probiert, okay, wie kann man überhaupt Geld verdienen? Wir haben hier so Seminare dann angefangen mit Website bauen, haben geschaut, wo kommen die Leute denn? Und dann hatte ich irgendwie auch mal selber probiert, Rechnungen zu schreiben. Dann habe ich selber gelernt, ach so, du kannst ja nicht einfach so eine Rechnung schreiben. Wäre schon mal nicht schlecht, wenn du vielleicht eine Steuernummer dir zumindest holst und das vielleicht dann so nebengewerblich machst und so. Mhm. Diese ganzen Sachen habe ich dann so on the go gelernt. Ja. Und ich wurde eingeladen von der IHK zu einem Workshop, bei dem ich witzigerweise eigentlich so gar nicht, ja, das war überhaupt nicht mein Thema. Ich fand es irgendwie nur interessant und dachte so, vielleicht lerne ich die richtigen Leute kennen dort oder generell neue Leute kennen. Da ging es um eine Ausschreibungsplattform des Bundes. So total irgendwie so weg von den eigentlichen Themen. Und ich saß als einziger Startup-Dude quasi, total unerfahren. Aber ja, hab da so
gesagt.
Ja, ich habe halt meine Sichtweise da so weitergegeben und irgendeiner von denen fand es ganz cool und hat mir dann seine Visitenkarte zugesteckt und hat gesagt, lass mal quatschen. Und das war damals einer der Manager dort von einer Agentur. Und die Jungs, die diese Agentur gegründet haben, haben schon vielen Leuten aus dem Netzwerk geholfen, was zu gründen. Und die haben dann quasi mit mir das Ganze auf die Beine gestellt. Und waren dann Business Angels zu viel, aber ja, sie haben schon so die ersten paar Monate, mir zum Beispiel ein Gehalt gezahlt, bis das Ganze dann auch wirklich auf eigenen Beinen stehen konnte. Und dann also, quasi ins kalte Wasser gesprungen. Aber auch wieder hier hatte ich dann die richtigen Leute kennengelernt, die dann zumindest, wenn mal was war, als Ansprechpartner da waren.
Okay, also eine Sache, die man jetzt da mitnehmen kann oder die ich jetzt da rausgehört habe, ist, wenn man irgendwie auch Ideen hat oder einfach auch Interesse an diesem ganzen Feld, vielleicht auch gar nicht die richtige Idee zu einem gekommen ist, einfach viel auf solche, da gibt es ja mittlerweile auch echt viele Netzwerkveranstaltungen, ob sie jetzt online sind oder offline. Offline ist natürlich nochmal eine andere Art und Weise, Leute dann auch kennenzulernen und über eigene Ideen, die man vielleicht mal hat, auch zu sprechen und da nicht die Idee irgendwie im stillen Kämmerlein auszuentwickeln. Also viel
voll
Netzwerkveranstaltungen gehen, einfach raus damit.
Super wichtig.
Mit Leuten reden.
Das ist das Allerwichtigste. Sogar eben Thema stilles Kämmerlein, eben nicht diesen Fehler machen, das im stillen Kämmerlein zu entwickeln, rauszugehen, Leute zu fragen, und es ist wirklich so, your network is your net worth, also rede mit Leuten, die schon ein bisschen weiter sind als ich. Das habe ich auch erst später verstanden, ja. Es gab jemanden, der das Ganze schon mal aufgezogen hatte. Wir haben uns nicht so getraut, mit ihm zu reden. Also dumm eigentlich, aber
weil er quasi Konkurrent war in irgendeiner.
Wir dachten halt so, ach, jetzt irgendwie, das war alles schon mal sehr ähnlich und so, lass mal nicht machen, aber ganz ehrlich, das hätte man dann früher machen können. Witzigerweise habe ich dann später mal mit ihm gequatscht, der hat zu mir gesagt, ja, hätte ich dir gleich sagen können, dass du das gar nicht anfangen brauchst, weil damit kannst du kein Geld verdienen und so. Er hat recht behalten, allerdings heißt es ja nicht, also dass man nicht andere Wege quasi findet, mit so einer Company zu arbeiten, also mit Förderung zum Beispiel. Ganz wichtiges Thema, auch für uns, besonders als gemeinnützige GmbH. Hätte mich jetzt nicht davon abgehalten, irgendeinen anderen Weg einzuschlagen, sag ich mal so. Am Ende muss man selber ausprobieren. Du kannst auch eine Finanzplanung machen, aber du wirst dann sehen, dass deine Realität anders ausschaut. Aber auf Netzwerkevents gehen, ganz wichtig, sich mit vielen Leuten, vielen GründerInnen austauschen. Man wird durch die Angst gehen müssen, dass vielleicht Leute einem die Idee klauen. Durch diese Sachen muss man gehen, damit man dann versteht, dass es keine Rolle spielt. weil man selber mehr Passion hat als die anderen, man muss immer schneller sein als die Konkurrenz, kreativer sein, ja, ein besseres Netzwerk haben. Und das Risiko, dass jemand einem diese Idee klaut, ist immer geringer als all das, was man gewinnen kann. Auch irgendwie vielleicht sogar einen Investor finden. So wie ich das auch, also Investor, ja, kann man schon auch sagen. Eine Facette war ein kleines Investment quasi in mich. Und das war viel mehr, ist viel mehr wert am Ende. Bestes Beispiel ist auch das Thema Wettbewerber. Also jemand sagt dir, hey, das gibt's schon und du hast einmal nur den falschen Begriff gegoogelt. Ja, also so einfache Sachen und so Ideenklau ist natürlich Worst Case und das kann man nie ausschließen, aber das Risiko ist geringer als das, was man gewinnen kann, indem man über seine Idee redet. Und leider kenne ich ganz tragische Geschichten von Menschen, die eben das nicht gemacht haben. Also ich kenne keine einzige Idee, die ich bisher selbst kennenlernen durfte oder begleiten durfte oder ja, sag ich mal, im Netzwerk habe, die erfolgreich geworden ist, obwohl die Gründer, GründerInnen das im stillen Kämmerlein entwickelt haben und teilweise auch gesagt haben, nein, wir wollen nicht über diese Idee sprechen. Ich kenne keinen.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ich habe jetzt erst letztens ein Interview gehabt mit dem Gründer von Dentabs. Der hat auch eine Idee gehabt oder was auch immer und der wollte eigentlich gar nicht gründen und ist halt zu den ganzen Herstellern von Zahnpasten und so weiter auch gelaufen und gesagt, hier ist eine Idee, nehmt die. Und keiner wollte die Idee. Und dann hat es einem dann dazu geführt, gesagt, okay, ich finde es aber so wichtig, dass das trotzdem rauskommt. Und hat dann gesagt, okay, dann machen wir es halt selber, wenn ich keiner haben will. Dann so langsam geht es jetzt los, dass sie ihn beobachten sozusagen.
Ja.
Okay, er wächst langsam. Man kann eigentlich nur mehr verlieren, als dass man gewinnen kann, indem man nicht über die eigene Idee spricht. Habe ich jetzt auch schon in anderen Gesprächen oft gehört, dass dadurch einfach so viel fruchtbare Verbindungen zusammengekommen sind, weil du kannst ja am Anfang nicht, du musst zwar alles machen, wenn du jetzt wirklich alleine gründest und nicht irgendwie ein Investment hast im Rücken, wo du direkt sagst, okay, ich stehe erstmal alle ein hier. Und da kannst du natürlich nicht alles wissen. Und da ist es hilfreich, wenn du mal jemanden hast im Netzwerk, der sich mit Branding auskennt oder der schon mal ein Team aufgebaut hat und weiß, auf was man achten muss, wenn man irgendwie neue Leute einstellt oder der ein bisschen IT-affin ist und weiß, okay, hier, das ist eine ganz geile Software und damit kannst du gut automatisieren. Also da kannst du eigentlich nur gewinnen, wenn du mit Leuten im Kontakt stehst.
Ja, ich habe das selber auch, by the way, auch so erfahren. Ich hatte meine Idee von einer App, da ging es, das war eine der ersten Ideen, für die ich wirklich auch einen Prototypen gebaut habe. Da ging es um die Digitalisierung der Weltkarte, bei der ich zum Beispiel als Jugendlicher immer so Pins an die einzelnen Stellen gepinnt habe, wo ich auf der Welt war. Und das wollte ich dann quasi dann Fotoalben immer dahinter machen. Ne? Und ich habe dann auch ein Prototypen gebaut und bin dann rausgegangen. Und das war ein gutes Beispiel dafür, dass ich zumindest als halb richtig, halb falsch gemacht habe. Also was ich damit meine ist, einerseits habe ich das Ganze mehr oder weniger fertig Clickdummy gebaut und bin dann rausgegangen und die Leute haben gesagt, ja, ist sau cool, aber irgendwie weiß nicht, ob ich das in der Realität benutzen würde. So deswegen auch halb falsch, weil vielleicht das war schon zu weit entwickelt. Da war vielleicht zu wenig Spielraum, dass sie mir noch sagen können, das wäre gerne, dass du das, wäre cool, wenn du es on top machst. Also das ist nämlich eins der größten Probleme, dass die Leute dann sich einsperren, sie bauen das Ding komplett fertig und dann gehen sie raus und es hat einfach 1000 Feature, die keiner braucht.
Ja, okay. Du hast gerade schon mal so ein bisschen, wir waren gerade beim Thema Finanzierung, du hast gerade schon mal gesagt, gemeinnützig seid ihr. Fördermittel spielt da auch eine Rolle. Wie läuft das denn jetzt bei euch ab? Also hast du das Ganze dann auch finanziert? Du hast gesagt, es gab am Anfang so ein bisschen Unterstützung für dich selbst, damit du es auch entwickeln kannst, deine Zeit auch rein investieren kannst. Wie habt ihr es jetzt dann endgültig, wie sieht so die finale Form aus als gemeinnützige GmbH?
Ich glaube, eher eine finale Form, ob es die jemals gibt, aber ich glaube, wir sind schon in relativ klaren Wassern drin. Also es ist so, es gab es früher umsonst, dann haben wir getestet, machen so Website-Workshops, wie gesagt, Sinn, wo man ein paar Euro verlangt. Aber das war irgendwie immer uncool, weil es ist nicht sehr kreativ. Also ja, eine Website inhaltlich kann kreativ werden, aber das ist immer so boring, ist immer die gleichen Steps. Da haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht. Dann haben wir für die Programme Geld verlangt. Dann haben wir dann einen Sweet Spot gefunden, wussten aber auch, okay, Gründer geben jetzt da nicht, Frühphasengründer, die unsicher sind. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von den wahnsinnig Erfolgreichen oder von denen, die super, super viel Geld haben, sondern wir wollten schon was für die Allgemeinheit tun, also leistbar das Ganze machen und gleichzeitig überleben. Die haben was gekostet, dann haben wir gemerkt, okay, reich werden wir damit jetzt auch nicht, beziehungsweise eher noch so, dass es schwierig ist, uns dann Gehalt auszuzahlen oder genug Gehalt auszuzahlen. Ich rede von uns, das ist ja auch witzig, die Gründer reden dann immer von uns, obwohl man dann alleine war, so war ich das auch alleine, also mir und meine verschiedenen Personalities, der eine hat Sales gemacht, der andere hat Buchhaltung gemacht, der andere hat Customer Service gemacht. Dann irgendwann kam Corona. Glücklicherweise hatten wir Kontakte, um B2B-Sachen, so Workshops mit Unternehmen langsam mal anzufangen, um zu zeigen, wie arbeiten Startups etc. Was gibt's für Innovationsmethoden? Das hat uns dann im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet, auch durch Corona. Dann kam wieder die Sales dazu von den Gründerinnen und Gründern, die teilgenommen haben, aber es war klar, wir müssen ein bisschen was ändern und B2B ist so gleich wie Website bauen. Ja, das ist halt okay, weil du halt Geld verdienst, aber ist jetzt, da ging es nicht um Entwicklung für die Unternehmen, sondern es ging um die reine Theorie. Und dann haben wir gemerkt, jetzt haben wir eigentlich langsam genügend Reputation, um uns auf Fördermittel zu bewerben. Und haben dann gemerkt, dass das ein idealer Anker ist, um unser gesamtes Geschäftsmodell in diese Richtung zu verlagern. Das bedeutet also, all die Jahre vorher war notwendig, um gewisse Referenzen zu sammeln, um sich dann auf öffentliche Fördermittel zu bewerben, die dann wiederum nicht nur für unser Team im besten Falle sind, um das zu finanzieren, sondern auch, um es in Startups teilweise weiterzugeben. Also Berlin hat ein ganz tolles Modell, da gibt es ein paar andere Bundesländer auch, das heißt Berliner Startup-Stipendium. Da bezahlt der Europäische Sozialfonds und gemeinsam mit dem Berliner Senat die Institutionen, wie zum Beispiel wir das sind, und ein Großteil des Geldes, ist es sogar der Hauptteil, ich kann es ja gerade aus dem Stück einfach nicht sagen, geht dann aber an die Gründer und Gründer in Form eines monatlichen Gehalts, ohne dass sie Anteile an der Idee abgeben müssen und sie bekommen noch Coworking Space, Mentoring, Coaching dazu. Und das sind die allerspannendsten Modelle natürlich, mit denen wir dann am liebsten arbeiten. Und seit diesem Jahr auch haben wir das komplett umgestellt, dass wir 90% Fördermittel beziehen und 10% noch eigenen Umsatz machen. Und da muss man aber genau wissen, was das für Vor- und Nachteile hat. Also weil, klar, du kriegst vielleicht dann eine tolle Förderung, manche mehr, manche weniger Geld, aber da muss man schon sehr, sehr genau wissen, auf was man sich da einlässt, sag ich mal so.
Ja. Das heißt aber dann, was ist das dann für eine Konsequenz für die Startups, die bei euch sagen, okay, das finden wir spannend, wir würden da gerne bei euch begleitet werden, müssen die schon so ein Stipendium haben oder ist das so, die Kurse, Seminare, was auch immer, das Coaching ist dann sozusagen kostenlos, wenn ich eine Idee habe genau,
also
was ist dann die Konsequenz für die dann bei euch sagen, alles klar,
ich habe keine
Idee, aber ich ja. Bin mir nicht ganz sicher.
Genau, also wir als gemeinnützige GmbH sind wir ja insoweit der Öffentlichkeit auch aus intrinsischer Motivation verpflichtet, aber auch, weil wir eine gemeinnützige GmbH sind, kommt da auch von außen der Anspruch, dass wir sowieso kostenlose Sachen machen, also seien es Events etc. pp. Das bedeutet also, in diesem speziellen Fall des Berliner Startup-Stipendiums bewirbt man sich mit einer Idee und die Besten bekommen dann dieses Stipendium mit all seiner Konsequenz, also sich Vollzeit der Ideenausarbeitung zu widmen für 6 Monate. Das ist je nach Institution unterschiedlich. Manche haben 8, manche haben 12. Jetzt aktuell zum Beispiel haben wir nur ein 3-monatiges Programm, wo man jetzt auch wieder kein Gehalt bekommt. Das ist wiederum ein anderes. Wir arbeiten inzwischen mit 3, 4 Programmen, sind es glaube ich insgesamt jetzt schon auch, die immer wieder wechseln. Und das ist zum Beispiel ein Nachteil, den man natürlich auch hat, wenn man sich von Fördermitteln insoweit abhängig macht, dass man immer in Zyklen denken muss. Man muss also wissen, wie lange geht das Fördermittel. So lange kannst du auch ein Team zum Beispiel auf diesem Fördermittel arbeiten lassen. Und wenn das dann nicht mehr kommt, dann endet da dementsprechend auch der Vertrag. Das ist natürlich keine, es ist vorhersehbar, aber immer wieder natürlich dann schade, wenn sowas auch wirklich dann eintritt, dass irgendein Projekt dann nicht verlängert wird. Wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass es nicht verlängert wird unter normalen Umständen. Ne?
Mhm. Ja, ja, klar, ist eine gewisse Abhängigkeit natürlich.
Ja, genau.
Und die aber wiederum auch enorme Vorteile hat, dann, weil dann entsprechend kostengünstig die Leistungen zur Verfügung gestellt werden können.
Ja, für gratis die, in dem
die
Fall.
Nicht das, genau. Die nicht das nötige Kleingeld haben und sagen, ja, wir kaufen uns die Expertise jetzt einfach nochmal eben kurz ein, weil am Anfang
genau.
Kann man das manchmal halt nicht.
Das machen wir auch gar nicht mehr. Also wir machen eigentlich, ja doch, gibt es ein paar Ausnahmefälle, wenn wirklich jemand irgendwie einen super, super krassen Sonderauftrag hat, aber wir verlangen unter normalen Umständen keine Leistungen mehr für unsere Programme oder Coachings, was auch immer. Das ist eben das, was wir seit diesem Jahr wirklich auch komplett umgestellt haben. Weil die paar hundert Euro, die wir da wissen, dass wir verdienen könnten, da müssten wir wiederum auf Masse gehen. Sowas lässt sich gar nicht umsetzen. Es ist kein ideal skalierbares Business, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, komm, die paar hundert Euro lohnen sich einfach gar nicht.
Ja. Okay, ja. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen als Background. Jetzt habe ich auf jeden Fall verstanden, wieso die Berlin Startup School entstanden ist, was dahinter steht auch. Und ihr begleitet da jetzt, unterstützt Startups eben von der Idee bis zur Gründung mit eben diesen öffentlich geförderten Workshops, Beratungen und so weiter. Seid letztendlich ein Accelerator. Habt ihr auch in den letzten 3 Jahren viel erreicht, ne? Also irgendwie über 100 Gründerinnen unterstützt und in euren verschiedenen Programmen. Und da jetzt mal die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in Berlin bin und auch nicht dieses Stipendium habe, was ist denn aus eurer Erfahrung oder aus dem Aufbau eurer Programme, wo geht's denn da eigentlich los? Also wo fangt ihr, wo setzt ihr da an? Was sind so die ersten Workshops, die ihr den Startups sozusagen verschreibt oder dann auch zu machen und da erstmal anzufangen?
Mindset ist, glaube ich, so das Erste, mit dem man sich mal beschäftigen muss, rauszugehen, über seine Idee zu sprechen, sich dem ganzen Thema zu öffnen. Hustle Culture ist zwar nicht schön, aber man wird sehr, sehr viele Stunden, es ist einfach ein natürlicher Prozess, sich diesem Thema widmen und sei es auch nach der Arbeit. Und man merkt sehr schnell an sich selbst auch, dass wenn man nicht die Motivation aufbringt, und ich möchte es gar nicht bewerten, es ist gut oder schlecht, irgendwie nach der Arbeit nochmal 4-5 Stunden zu arbeiten an so einer Idee als Beispiel, und man das dann nicht mehr macht, dann ist es vielleicht auch die falsche Idee. Ne? Also das kann man sich auch so ein bisschen selber denken. Aber Mindset ist so mit das Erste, obwohl es auch, was man erleben muss dann mit der Zeit. Ne? Da kannst viele sagen, auf was man sich vorbereiten muss, aber das ist immer dann was anderes, wenn es wirklich passiert. Und dann wiederum das Thema Netzwerk und Transparenz, also rauszugehen und so schnell es geht mit den Kunden und Kunden zu reden. Also mit der Familie ist schön, ja, aber die sagen dir sowieso meistens, hey, coole Idee, ja, wir unterstützen dich, sondern ja, auf jeden Fall ist cool, wenn man das Glück hat. Manche sagen das ja leider nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass sie supporten. Da geht es einfach darum, nimm das Ding, egal wie scheiße dieser Prototyp ist, geh raus, hol dir Feedback, gib's jemandem die Hand, den du gar nicht kennst. Und wenn die Leute dann bereit sind, Geld dafür dir zu geben, dann kannst du langsam mal darüber nachdenken, inwieweit du das Ganze wirklich Teilzeit, Vollzeit machen möchtest. Aber ich bin ein sehr großer Fan da, auch hier so ähnlich wie bei mir, du springst ständig ins kalte Wasser, aber wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, dass du dir dabei nicht wehtun musst.
Mhm. Klar. Sagt ihr auch mal, also kommt es auch mal dazu, dass ihr irgendwann mal den Startups die Empfehlung gibt oder der Person, ist vielleicht nicht das Richtige für dich? Und wenn ja, was sind dann da so die Gründe, die ihr beobachtet? Weil ist ja klar, Startup ist jetzt nicht für jeden was das Richtige. Ne? Es kann auch sein, dass viele auch denken, ich habe eine gute Idee und ja, ich kann mir das gut vorstellen und Startup-Gründer, das sieht immer so gut aus und fancy und cool, Welt verändern. Aber für manche Leute ist es ja auch einfach nicht das Richtige.
Ja.
obwohl man jetzt natürlich auch nicht sagen kann, okay, das ist jetzt nur für einen ausgewählten Kreis möglich. Was ist da so deine Sicht? Sagst du, das ist für jeden auch möglich, oder gibt es auch mal Situationen oder Leute, die ihr bei euch auch hattet, wo ihr vielleicht tatsächlich auch den nahegelegt habt, überdenkt das nochmal, aber wenn du dir sicher bist, dann ziehst du trotzdem durch, wir unterstützen dich da weiterhin.
Ja. Also tatsächlich, es klingt ein bisschen absurd, aber wir haben auch einen guten Job gemacht, wenn wir gesagt haben, dass die Idee so keinen Sinn macht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es passiert, wenn du dir vorstellst, dass wir ein Frühphasenprogramm, mit dem wir auch damals gestartet haben, was wirklich nur von der Idee bis zum ersten Prototypen geht. Das gibt es noch bis heute. Und da schaffen vielleicht den Sprung dann zu vielleicht einer Gründung so 10%, so ungefähr. Ja. Danach wiederum liegt es an uns, die Besten zu finden, um eine möglichst nah an 100%ige Quote zu erreichen an Gründungen. Und wenn ein Programm eben zu einer späteren Phase anfängt, sagen wir mal vom Prototypen bis zum ersten Investment oder sowas, dann liegt es an uns, quasi dieses Potenzial zu sehen und dann so weitgehend zu unterstützen, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Gründung und danach auch der mehreren Jahre, dass das Ganze überleben soll und auch die Gründerinnen und Gründer ernähren soll, auch wirklich passiert. Also wir sagen es relativ oft so, es ist ganz schwierig aufzunehmen seitens der betroffenen Personen, ist ja ganz klar. Du hast dich vielleicht schon länger damit auseinandergesetzt. Es ist oft der Grund, weil man vielleicht nicht die Person ist, die dafür geeignet ist, diese Idee umzusetzen. Wenn du eine Blockchain-Idee hast, aber gar keine Ahnung davon und auch nicht bereit bist, dich da dann einzuarbeiten, dann wird es nichts werden. Wenn du einfach finanziell schwierige Umstände hast, damit meine ich, du hast vielleicht Schulden oder du hast vielleicht schon eine Familie etc., dann sollte das wichtigste Gut die eigene Gesundheit, die Familie und das Ernähren dieser Familie sein. Und dann kann man sich schon auch nochmal überlegen, vielleicht sorge ich erstmal dafür, dass das Ganze so gut läuft, mein Leben, dass ich mich dann vielleicht auch diesen Dingen widmen kann, die eventuell darüber hinausgehen. Aber den Preis, den man zahlen muss, ohne dass man in einem, ja, vielleicht, es ging in einem guten Umfeld sich befindet oder in einer guten mentalen Verfassung, da ist die Chance sehr, sehr groß, dass das für einen persönlich nur noch schlimmer wird dann eigentlich, ja. Von daher, ja, es gibt auch die Stories, okay, aus irgendwelchen ganz prekären Situationen, Multimillionär geworden, okay, ja.
Der Druck war halt da, das musste irgendwie
funktionieren
und deswegen komplett reingehangen und auch
klar,
dass es gerade die richtige Idee war oder so.
Ne? Klar, natürlich, aber natürlich die Frage ist, was waren die Umstände dieser Person, ne? Also wenn du vielleicht zwei Kinder hast und dann auch dich darum kümmern musst und du eine Idee hast, die dann, jetzt kommt dann nämlich der nächste Punkt, die du, oder das hatte ich schon erwähnt, die du vielleicht gar nicht umsetzen kannst, so, oder dann sowas wie, dafür ist irgendwie noch kein Markt da, oder es ist so extrem kapitalintensiv, du kannst die ersten Schritte auch mal neben beispielsweise eine Anstellung gehen, um mal herauszufinden, was es überhaupt braucht, um das zu entwickeln, ja. Wir werden bald ein richtig, richtig cooles E-Motorrad auf den Straßen sehen von Novus. Das wurde auch erstmal neben der Arbeit entwickelt, ja, um herauszufinden, macht es überhaupt Sinn? Klar, okay, irgendwann ins kalte Wasser gesprungen ist René und dann hat er es dann doch gemacht. Aber ja, es ist, wie gesagt, unser Job zu sagen, nee, lass mal lassen. Wobei es oft dann daran liegt, vielleicht eine andere Version dieser Idee dann umzusetzen, die vielleicht dann möglich ist, weil das ist auch wiederum Teil der Wahrheit. Es gibt keine Idee, die so direkt endet, perfekt ist. Ja, sie so endet, wie sie startet, sag ich mal so.
Ja, ja, dazu vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ihr habt ja auch, oder du hast auch einen Podcast, Beichten eines Zebras.
Korrekt.
Kann man an der Stelle auch nochmal thematisch zusammenhängend mal empfehlen. Da geht es viel auch um Fails.
Ja.
Was sind so falls du gerade welche hast, hast du so ein, zwei Lieblingsfails oder Fails, das war echt eine, also das ist ja echt eine Story, die du uns kurz mal anteasern kannst.
Also, danke für die Promo. Erstmal, der war jetzt lange, sag ich mal, so auf Pause, aber jetzt gerade bin ich schon wieder dabei, neue Folgen aufzunehmen, weil das Tolle, was, also ich hatte mir damals vorgenommen, Zebra ist ja so die Gegenbewegung, die mal sehr gehypt war, der Einhörner, also Einhörner-Milliarden-Business ist das Ziel bei den Zebras, das Ziel auch sozial aktiv zu werden und nicht unbedingt endlos Geld zu scheffern, sondern auch was Gutes für diese Welt zu tun. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Gäste passen da teilweise oft da nicht so drauf, ja, also die dann vielleicht echt natürlich jetzt wenig sozial sind oder irgendwie so. Und da, egal, der Name ist geblieben. Aber ja, es ging immer um die Beichten, weil so klassische Fuck-ups fand ich immer ein bisschen langweilig aus dem einzigen Grund, weil die oft sehr unemotional erzählt werden. Wenn jemand vor 30 Jahren 1 Million Euro in den Sand gesetzt hat, ja, dann ist es irgendwie lustig und so. Und oder im Zweifelsfall eher so, ja, egal. Ja, so, aber wenn du quasi noch Gründer bist und dann quasi dich in so einem Podcast öffnest über Dinge, die vielleicht gar nicht so lange her sind, dann habe entweder ich einen guten Job gemacht als Moderator da oder die Person war einfach nur ein super toller Gast oder offen, ne?
Ist auch so ein bisschen, nimmt dann vielleicht auch die Illusion vom perfekten Unternehmen. Ja,
natürlich. Voll. Also,
wie es natürlich eigentlich immer ist.
Ja, anyway, also das war jetzt erstmal so ein Intro zu dem Podcast. Also da kann ich zum Beispiel von Johannes erzählen, von Snox, der eine Banklehre gemacht hat, Banklehre muss gewesen sein, und der wahnsinnig unglücklich war und der auf dem Nachhauseweg einfach, ja, nicht selten weinend von der Arbeit kam. Und wenn man sich den heutigen Unternehmer Johannes Klies anschaut, dann kann man sich das schwer vorstellen. Und das hat ihn dazu getrieben, diese fehlende Anerkennung, das war auch der Grund dafür, dass er gesagt hat, ich werde euch allen zeigen, wie das geht. Ja? Und ich glaube, da spielt er auch vielleicht auf die eine oder andere Person an, ne, die da vielleicht ihn nicht gefördert hat, so wie das hätte sein sollen. Also das, du merkst schon, das geht gar nicht so um diesen klassischen Fuck-up, ach ja, oh, ich habe hier irgendwie 20.000 verbrannt, sondern da geht's um die Emotion der Persönlichkeiten, die Emotion des Gründens und was für Dinge denn da passieren. Ja, wir hatten auch das Thema Mitgründerin, ne? Also wahnsinnige Auseinandersetzungen, die so emotional sind, dass man bis heute da beeinflusst ist in seinen Entscheidungen vielleicht, die man trifft, und auch dann sehr, sehr gute Freunde verliert. Ja, also das ist auch sehr, sehr tragisch. Ja, ansonsten gibt es auch lustige Fails. Ich sag mal so, ich habe von dem Gründer von Tor, Tech Open Air, sehr, sehr bekanntes Format hier in Berlin. Nico Reuschnick hat erzählt, dass jemand am Eingang den Gründer von Google nicht erkannt hat, ne? Also hat dann so gesagt, ja, haben Sie ein Ticket? Ja, so ungefähr, da haben Sie ein Ticket. Also da gibt es natürlich auch schon wieder so lustige Sachen, aber am Ende geht's mir vor allem um diese Personen, was ist da passiert und klar, das geht schon auch bis hin zu, ja, so lustige Sachen oder vielleicht auch mal die 100.000 Euro, aber na, mal schauen, wie tief man halt gehen kann. Das ist so meine Expertise, die ich mir da versuche anzueignen, die Leute zum Beichten zu bringen. Also wirklich so tief zu gehen. Vielleicht sind sie selbst von sich erstaunt, wie tief das manchmal gehen kann, und das Ganze wird dann auch ausgestrahlt. Mhm. Aber das versuche ich so, und ja, das sind so die Fuck-ups von Irene.
Da sehe ich jetzt gerade schon vor mir, ist wahrscheinlich nicht so, aber ein Podcast-Studio mit einem Beichtstuhl.
Wo ihr ja, du, das geht. Hey, jetzt können wir einen kleinen Teaser machen. Es wird leider noch kein Video geben. Das wird dann wahrscheinlich eher nächste Staffel sein. So Teaser ab und zu mal, ja. Aber es wird tatsächlich im Podcast ein Teil geben, der heißt Beichtstuhl. Was da passiert, ist neu. Hört es euch an.
Sehr gut. Ja, spannend. Bin ich gespannt. und ja, klar, also diese ganze menschliche Seite ist oft, ja, also es gibt viel, natürlich auch Gründer, die auch und Gründerinnen, die auf LinkedIn gerne auch mal dann auch auspacken und auch mal so die emotionale Seite rausholen und auch mal sehr verletzlich Sachen erzählen, die einfach passiert sind, die vielleicht auch irgendwie tragisch sind.
Da springe ich mal rein. Da wird manchmal inzwischen auch, nimmt es Überhand, ne? Also, das muss man auch ehrlicherweise sagen, da ist ganz oft auch eine Marketingperspektive dabei. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, ja, aber es gab mal eine Zeit, da hat ungefähr jeder seinen Burnout offengelegt. Ja, das ist unfassbar tragisch. Ich würde auch wahrscheinlich, bin auch schon ein paar Mal dran vorbeigeschlittert, ja. Aber ich weiß nicht, manche haben dann auch irgendwie ein Bild von sich weinend online gestellt. Da können wir alle drüber diskutieren, ob das, oder ne, vielleicht ist es auch individuell, ob das, ja, ist es dann echt oder so muss das jetzt sein oder warum hast du das geteilt? Es gibt trotzdem sehr, sehr gute Beispiele, wie man das vielleicht teilt. Ich würde nicht behaupten, dass ich wüsste, wie es geht. Ich habe auch schon ganz viele LinkedIn-Fuck-Up-Posts, wo die sie als Fuck-Ups dann rausgestellt haben, gepostet. Ne? Da würde ich mich in Zukunft nicht ausnehmen, werde ich bestimmt auch öfter mal in solche Fettnäpfchen treten. Oder vielleicht am Ende, vielleicht gibt es auch immer ein Bild von mir weint auf LinkedIn. Ich hoffe nicht, aber genau, ich glaube, solche Sachen da sind wir schon ab und zu mal an der Grenze zur Selbstdarstellung oder zum Marketing, ne? Die gehen dann unfassbar viral, die Posts, sehr oft zumindest. Sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, klar, weil, ne, also solche Posts gehen natürlich auch viral, weil das natürlich Emotionen anspricht und wir als Menschen sind natürlich auch sehr Emotionen getrieben. In der Werbung wird ja auch viel mit Emotionen gearbeitet, um Sachen zu verkaufen. Gar keine Frage. Und aber also trotzdem, Punkt, den ich gerade noch mit reinbringen wollte, ist, dass es ja immer auch diese Seite gibt, die natürlich oft dann auch nicht gesehen wird oder die jetzt, ne, weiß nicht, wenn jetzt bei der, ich will jetzt nicht gerade nicht in die Diskussion einsteigen um das Format Höhle der Löwen, aber wenn jetzt zum Beispiel solche Pitch-Formate gehst, da geht es ja oft einfach nur um Zahlen und so, aber gar nicht, und das ist ja auch was, wo ihr am Anfang auch ansetzt, haben wir ja gerade gehört, so also dieses Mindset, diese ganze, was macht das eigentlich mit mir als Menschen, mit meinen Emotionen, diese ganzen Herausforderungen, die da auf mich zukommen, mit denen muss ich auch irgendwie dann klarkommen und ich glaube, jede Gründerin hatte irgendwann auch schon mal Phasen, wo sie einfach irgendwo weinend einfach auf dem Schreibtisch lag, irgendwas hat nicht geklappt, war wirklich ein Fuck-up. Und das ist natürlich, ne, ist so eine, wie du sagst, auch natürlich eine Gratwanderung, wie viel teile ich da jetzt oder was ist so mein Support-Netzwerk? Da bin ich jetzt Solo-Gründer, Gründerin oder habe ich tatsächlich noch eine Co-Gründerin, auf die ich mich irgendwie stützen kann? Wie sieht mein familiäres oder habe ich vielleicht eine Freundin, einen Freund im Hintergrund, an den ich mal einfach abends auf dem Sofa lehnen kann und mich einfach mal ausrollen kann? Oder habe ich sowas nicht? Sowas macht natürlich das auch nochmal ein bisschen schwieriger, dann so mit diesen emotionalen Rollercoastern dann irgendwie auch klarzukommen.
Ja, aber grundsätzlich schon toll, dass wir auch über solche Dinge sprechen. Wahnsinnig wichtig, und sorgt dafür, ja, dass Dinge weniger vielleicht stereotypisiert werden, es weniger Vorurteile gibt, da die Leute vielleicht sogar ein bisschen besser auf sich achten. Also grundsätzlich finde ich das auch richtig, dass viele, viele dieser Tabuthemen auch dann beispielsweise auf LinkedIn dann schon auch geteilt werden, um dann zu zeigen, Leute, du bist nicht alleine, genau.
Ja, lieber Tino, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Ich habe noch mal eine Frage nach deinem Fundstück.
Und passt perfekt.
Das kann alles sein, ne? Vom Zitat bis zum Podcast. Podcast haben wir jetzt gerade schon mal abgehakt. Oder ein Buch. Was hast du mitgebracht?
Ja, das passt perfekt zu dem, was wir auch besprochen hatten gerade. Und zwar, ich weiß leider nicht genau, von wem es ist. Ich weiß nicht, ob sich da Gandhi oder jemand anderes drum streiten, wer das wohl gesagt hat. Aber es heißt, people will not remember what you said, but how you made them feel. Und das hat mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und ja, es ist so absurd. Es gibt viele Situationen, wo man tolle Arbeit abgeleistet hat, was man meint zumindest, aber ja, vielleicht kam es nicht so an. Andersrum, ich sag dir ehrlich, wir hatten auch schon mal Events, wo wir aus unserer Sicht total unterperformt haben, aber jeder hat einen richtig guten Kaffee bekommen, so, und alle Leute waren happy. Also das ist ein ganz, ganz oberflächliches Beispiel. Aber ja, wenn ich selber auch zurückdenke an so viele Events, dann wenn wir uns danach richten würden, dass wir mehr darauf achten, wie können wir Emotionen wecken in den Menschen, Nachvollziehbarkeit, Nähe, dann werden wir überrascht, dass man dann sehr einfach sich an die ganzen Dinge erinnern kann, wo man vielleicht auf einem Event war oder so, aber das fehlt ganz oft. Und wenn ich soweit wäre, dass ich das immer berücksichtigen würde, ich glaube, dann wären wir wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, dann wäre ich vielleicht auch schon Elon Musk, who knows, aber das ist auf jeden Fall was ich immer wieder versuche mit zu verinnerlichen, so wenn die Leute da hinkommen oder das bekommen oder dies, das, so was können wir eine positive Emotion wecken, die dann sie auch das Ganze in ihr Gedächtnis oder mit Freunden teilen lässt. Ja, das ist eine der Hauptsache, die kann ich auch jedem nur empfehlen. Also die Stories, die Emotionen rüberzubringen.
Also einfach einen nachhaltigen Impuls, der einfach auch noch nachhalt und jetzt nicht irgendwie übermorgen schon vergessen ist. Ja. Ja, Stichwort Emotionen. Ich finde immer, Songs können auch Emotionen auslösen oder ne, man hat irgendwie einen Song, an den man sich vielleicht erinnert an irgendeine Sache, als ich eine schlechte Phase hatte oder auch eine gute Phase hatte, die ich mit Orten vielleicht auch verbinde. Wir haben ja auch eine Playlist und ich habe heute mal 4 Songs mitgebracht. Hast du auch noch irgendwie Songs aus deiner Reise oder die du weißt, okay, wenn ich den anmache, dann zieht es mich erstmal wieder hoch die schießen mich immer nach vorne.
Tatsächlich habe ich eine Playlist, eine ganze Playlist, die wir mal, das ist ähnlich wie deine, deswegen will ich dir jetzt gar nicht die Show stehlen, von der School gemacht haben. Wir haben quasi versucht, eine Playlist zu erstellen, die Happy Hits heißt. Happy Hits bei Berner Startup School. Und das waren auch immer so Sachen, die dich happy machen, wenn du da irgendwie in irgendeinen Workshop startest oder so. Und ich glaube, ein Song, der, ja, da kannst du gar nicht so schlecht drauf sein. Das ist etwas, was sogar ja vor 2 Jahren geremixed worden ist. Das ist Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Und
kennt jeder, kann jeder mitsingen.
Ja, und zusammen mit Kygo, dann hast du auch noch eine Version in dem Fall, die, ja, da, wenn du das hörst, auf jeden Fall, da wirst du wahrscheinlich aufstehen, sag ich jetzt mal so. Ja, gibt's noch viele, viele mehr, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt, was du angesprochen hast, ich unterschätze persönlich immer wieder diese Kraft von Musik. Das ist echt crazy und hör dafür echt zu selten, muss ich sagen, Musik, weil es kann dich, wie du sagst, hochbringen, runterbringen, alles.
Okay, cool. Ja, dann verlinken wir auch direkt nochmal die
Playlist. Ach ja, deine ist wichtiger.
Ach, ich habe da gar kein Problem mit. Je mehr, desto besser. Ich habe mitgebracht, passt so ein bisschen zu dem ganzen Thema, was wir auch jetzt heute so hatten. Wie fange ich denn an und wie soll das denn gehen? Das ist ja oft so, sind vielleicht Fragen, die man im Kopf hat, wenn man eine Idee hat, aber vor diesem großen Wald steht Startup und wo gehe ich jetzt in den Wald und irgendwie sieht der Wald auch gruselig aus. Von Deichkind, vom letzten Album, der Song Wie denn? Da wird die Frage Wie denn immer sehr oft gestellt und dann gibt es auch natürlich zwischendurch ein paar, da kommt dann wer anderes rein, der dann sagt so, ja, so geht's. Und von Oh the Larceny, Jumping In, also einfach mal reinspringen. Dann nochmal was ein bisschen anderes von Will.i.am und Lil Wayne, The Formula, so ein bisschen in Richtung, okay, was ist die Formel für Startup? Und wir haben jetzt gehört, natürlich, Mindset spielt da eine wichtige Rolle. Also es gibt jetzt nicht diese eine Formel natürlich, die man über jede Idee legen kann. Und zu guter Letzt nochmal einen kleinen Klassiker von Jimmy Cliff, You Can Get It If You Really Want, der einfach auch irgendwie ein bisschen gute Laune macht, finde ich.
Gute Auswahl, sehr gut.
So, und damit herzlichen Dank, lieber Tino.
Ich danke dir.
Für die Einblicke in die Entstehungsgeschichte von der Berlin Startup School, deine Erlebnisse im Studium rund um das Thema Entrepreneurship und auch nochmal so ein bisschen der Schwank aus dem Startup Begleitungsleben, was du ja hast, wo du jetzt natürlich auch noch mit deiner neuen Rolle bei Startups for Tomorrow auch noch mal so ein bisschen in die Richtung Impact auch gehst und das, das Thema Netzwerken natürlich wahrscheinlich auch einfach im Vordergrund steht, nicht mit dem Blick auf, ich habe jetzt eine Idee und ich netzwerke mit Leuten, um mich darüber auszutauschen, sondern einfach ja, die Synergien zu fördern von Impact-Startups, die sich einfach gegenseitig unterstützen und helfen und sich austauschen.
Korrekt.
Und das ist einfach nur wertvoll.
Jo.
Also vielen Dank, lieber Tino, dass du dabei warst.
Danke dir.
Das war's für diese Woche. Danke, dass du dabei warst und verlinke dich gerne mit Tino. Und folge ihm zum Beispiel bei LinkedIn. Da gibt er auch regelmäßig spannende Einblicke in die Arbeit der Berlin Startup School und vor allem auch mit Startups for Tomorrow. Ja, ansonsten erstmal bis zum nächsten Mal. Taucht weiterhin regelmäßig rein ins Unbekannte.